die, die ich noch nicht begrüßt habe. Also hallo, ich freue mich, dass Sie alle da sind und dass ihr alle da seid. Ich kann berichten, dass es eine wahre Freude war, hierher mit dem Fahrrad zu fahren. Das Wetter ist fantastisch. Es ist warm, kaum ein Wölkchen am Himmel. Das war der reine Balsam für die Seele. Balsam für die Seele. Na gut, also das Thema heute ist wahrscheinlich Trost. Trost, was ist das? Ich habe mal im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache geguckt und da steht, das sei etwas, das im Leid aufrichtet, das Leid vermindert und erleichtert. Okay, etwas, das ist schon mal ganz passend, denn wie gesagt, diese Radtour heute Morgen war ja auch nur etwas. Bei Wikipedia steht Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen oder körperlichen Schmerzen ausgesetzt ist oder die er tragen muss. Trost kann durch Worte, Gesten, Berührung oder Gemeinschaft gespendet werden. Ist so in etwa das, was da steht. Na gut. Also eine Radtour führen die nicht auf. Das Ziel ist Linderung. Linderung einer seelischen Verfassung oder die seelische Verfassung soll gestärkt werden. Aber dann, deswegen komme ich ja auch drauf, das interessiert mich Wikipedia, aber hier steht dann, das griechische Wort für Trost, paregoria, mein Griechisch, ihr wisst, also, weiß nicht, gibt es nicht, bedeutet auch Zuspruch, Ermahnung und Ermutigung. Und ich weiter jetzt in Wikipedia. Christen beziehen in schweren Zeiten Trost und Ermutigung aus ihrem Glauben. Das Beten oder Rezitieren von Psalmversen gibt Halt und Kraft. Gut. Wikipedia. Besonders Psalm 23 ist hier der bekannteste, steht da. Und dann zwei Absätze weiter. Bei Paulus findet sich die Gottesbezeichnung der Gott allen Trostes. 2. Korinther 1, Vers 3. Gott selbst erscheint hier als derjenige, der die Kraft schenkt, Leiden, speziell Verfolgung, um des Glaubens willen durchzustehen. Wikipedia, also hallo. Das nehme ich dann als Steilvorlage für das, was jetzt kommt. Wir beginnen mit 2. Korinther. Ja, endlich geht es weiter. Wir haben sehr lange Zeit Predigten über den 1. Korintherbrief gehört. Die weitaus meisten von Elmar und einige halt von mir. Und es ging um Einheit in der Gemeinde. Die Stellung zu weltlicher Justiz. Geschlechtliche Reinheit. Ehe und Ehelosigkeit. Die christliche Freiheit. Die Mahlfeier. Die Stellung der Frau. Die Geistesgaben. Und schließlich ein Riesenkapitel über die Auferstehung. Und das Ende der Welt. Was kommt jetzt? Welche Themen davon werden wieder aufgegriffen im 2. Korintherbrief? Welche Themen werden Paulus und mit ihm zusammen Timotheus jetzt bearbeiten? Welche Fragen hat man ihnen gestellt? Denn der erste Brief ist ja so eine Art Antwort auf Fragen, die sie bekommen haben. Ja, wir fangen mal damit an. Ich lese mal die ersten 11 Verse. 2. Korinther 1, 1 bis 11. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade euch und Friede. Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass, wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Jetzt Vers 8. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und er hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt wird. Durch viele für uns. Gehen wir mal vorne durch. Also zuerst der Absender, dann die Anschrift. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder. Also ich schreibe jetzt nicht als der nette Paulus, den ihr alle kennt, sondern das ist jetzt ein Amtsschreiben. Ich schreibe euch als der Sendbote des gesalbten Königs, Jesus. Und der ist eingesetzt worden von Gott Vater. Und der will, dass ich das tue. Also es ist wahrscheinlich wichtig, was ich schreibe. Außerdem ist noch Timotheus dabei, der Bruder. Erstens ist es gut, wenn möglichst viele Leute hinter einem Brief stehen. Außerdem hatte Paulus ja Timotheus nach Korinth geschickt, um da alles zu richten. Und das hat wohl nicht geklappt. Ja? Und er ist inzwischen wieder bei Paulus. Und jetzt schreibt Paulus einen Brief. Und er sagt, dieser komische Timotheus, den ich euch da geschickt habe, der hat ja völlig versagt, den will ich nie wiedersehen. Nein, er sagt, Timotheus, der Bruder, ist jetzt bei mir und er schreibt hier diesen Brief mit. Also Timotheus gehört immer noch zum engsten Mitarbeiterkreis von Paulus. Auch wenn das da in Korinth wohl nicht so geklappt hat. Und dann weiter. Der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Also Achaia, das ist Südgriechenland und Korinth ist davon so die Hauptstadt sozusagen. Die Gemeinden arbeiten eng zusammen, was hiermit mal wieder belegt ist. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Das ist sehr kurz und knapp, aber damit ist im Grunde alles gesagt. An sich schreibt man eher so etwas wie Freude zuvor in einem griechischen Brief, aber er schreibt lieber Gnade. Das sind irgendwie nur ganz wenige Buchstaben, die da ausgetauscht sind, aber das findet er wichtiger. Unterstützung des Allerhöchsten. Goodwill vom CEO. Ich wünsche dir, dass Gott dich liebt und dich schützt, dass du in der Gunst Gottes stehst. Alles in zwei Worten. Gnade von Gott. Drei Worte. Wir meinen es wirklich gut mit euch, heißt das. Und außerdem verbindet Paulus das noch mit dem jüdischen Gruß Shalom. Versöhnung mit Gott, untereinander und mit Gott. Keine Sorgen, keine Probleme, Zuversicht. Shalom. Friede von Gott. Nun gut. Und dann Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Selbst zitiert von Wikipedia. Gut, in einer Zeit, wo es keine Bibel gab, kann man gar nicht häufig genug darauf hinweisen, dass Gott Vater der Vater von Jesus Christus ist und Jesus Christus der Sohn von Gott Vater. Also, das hat schon seinen Grund, dass er das mal wieder aufschreibt. Er ist der Gott der Erbarmungen, der Barmherzigkeiten. Das heißt auch, dass Gott kontinuierlich segnet. Er ist nicht fern. Er hat nicht nur irgendwie mal was getan und dann dem Universum einen Tritt gegeben, damit es sich schön dreht. Er ist nicht fern, sondern er segnet uns. Er ist der Gott aller Barmherzigkeiten. Oder wie man so sagt, alles Gute kommt von oben. Gott allen Trostes. Das Wort, das da benutzt wird, ist Paregoria, Trost, Zuspruch, Ermahnung, Ermutigung, haben wir gerade gehört. Vor einiger Zeit habe ich schon mal eine Andacht über diese paar Verse gemacht. Ich wusste ja nicht, dass ich da eine Predigtreihe darüber anfangen würde. Und da habe ich davon berichtet, wie das ist bei Kindern, wenn die zum Arzt gehen. Die Angst, der Fluchtinstinkt, die Verärgerung, die Gegenwehr, die man dann abkriegt. Wie soll man damit umgehen? Mit Strenge? Mit Durchhalteparolen? Du reißt dich mal zusammen? Nee, das klappt nicht. Aber in den Arm nehmen ist gut. Trösten halt. Das, was irgendwie jeder gerne hätte. Das Kind wirkt wieder stark und hält das durch in den Armen der Mama. Das ist gut. Das, was die Mutter dazu sagt, ist häufig nicht so wichtig. Hauptsache, der Ton stimmt dabei. Die Inhalte sind nicht so wichtig, denn immerhin ist ja der Arzt dabei, der das mit anhören muss, nicht? Die Inhalte sind nicht so wichtig dessen, was man sagt. Naja, ganz so kann man es nur auch wieder nicht sagen. Ich denke da an Hiob. Der Anfang von Hiob ist ja in etwa so. Es geht ihm furchtbar schlecht. Alles ist völlig kaputt. Ganz viele Kinder sind tot. Alles furchtbar. Er ist total krank. Er sitzt nur noch in der Asche. So. Und dann kommen seine tollen Freunde vorbei. Und die sind echt super. Ja? Freunde, die man besser nicht haben kann. Ja, ja. Und was machen die? Die setzen sich zu ihm. Für eine geschlagene Woche. Ja? Und hören sich das an, was er da erzählt. Die sitzen da auch im Dreck und ertragen seinen Anblick. Ja, ja, gute Freunde. Und sie ertragen das schabende Geräusch der Tonscherbe in seinen Geschwüren. Furchtbar. Und sie halten das durch. Ja, gut. Und dann fangen sie an zu reden. Genau. Das gesprochene Trostwort. Das hat er nicht so geklappt. Das musste dann später von Gott kommen. Aha, Gott, der Vater allen Trostes. Der kann sogar einen Hiob wieder aufrichten. Oh ja. Also Paulus hat, wenn er von Trost spricht, sicherlich das Alte Testament im Blick. Wie Gott dort sein Volk wieder aufrichtet und Menschen stärkt. Das dieser Trost auch einfach stärken heißt, das kann man vielleicht hier dran sehen. Im 5. Buch Mose, 3. Kapitel, Vers 28, da sagt Gott zu Mose: und beauftrage Josua, stärke ihn und festige ihn, denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen und er soll ihnen das Land, das du sehen wirst, als Erbe austeilen. Du sollst ihn stärken, tröste ihn, mach ihn getrost. Das ist Trösten. Oder auch, es wird das Bild der liebenden Mutter benutzt. In Jesaja 66, Vers 13. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten. Und getröstet werdet ihr in Jerusalem. Und ein weiteres Bild, das wir gut kennen, Jesaja 40, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Armen nehmen, und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Gott ist der gute Hirte. Jesaja 40. Gott liebt euch und er wird euch behandeln wie euer guter Hirte. Und wenn wir schon bei Jesaja sind, einen noch. Jesaja 61, Verse 1 bis 3. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt des verzagten Geistes, damit sie Terebinten der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Wer ist das? Ich denke, in solchen Versen erkennen Christen, dass Jesus Christus der Trostspender ist. Er gibt Freude statt Trauer und Angst. Ich, Gott, lasse euch nicht im Stich. Gott ist der Gott allen Trostes. Nun Vers 4. Der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Über Plural, ne? Also Paulus und Timotheus sagen das von sich. Wahrscheinlich kann man das so sagen, ja. Und sie waren in Bedrängnis. Widerstand gegen ihre Arbeit. Wer Gott verkündet, der kommt in Bedrängnis. Und hier wird dann unterschieden zwischen diesem göttlichen und dem menschlichen Trost. Der Missionar, der hat da echt was auszustehen, aber er wird dafür auch von Gott getröstet. Er wird da herausgerettet. Wahrscheinlich kann man das auch erweitern. Wessen Gott sich in welcher Bedrängnis auch immer erbarmt, wer von Gott warum auch immer getröstet worden ist, der kann dann selbst auch diesen Trost weitergeben. Egal, was die Umstände sind. Aber nun sind ja Paulus und Timotheus nicht irgendwer. Vers 5. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Der Trost durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Jesus vermittelt hier, gibt den Trost. Vers 4 wird speziell Gott Vater sozusagen angesprochen, hier speziell Jesus Christus. Im Johannesevangelium wird ja der Heilige Geist als Tröster bezeichnet. Also das kann man sich wohl sparen, das zu unterscheiden. Alle trösten. Nicht einer hat den Job. Aber die beiden, die sind reich an Leid. Ist vielleicht irgendwie ein Wortspiel oder so, aber da wäre man doch lieber arm, oder? Die Missionare haben es besonders schwer. Sie handeln und sie leben wie Jesus und der ging ans Kreuz und hat gesiegt. Aber ist das jetzt irgendwie beneidenswert, Apostel zu sein? Klingt irgendwie anstrengend, wenig einladend. Ein Slogan für eine Werbekampagne könnte so sein, so, werde Missionar, bring dich in ausweglose Situationen und hoffe auf Gott. Wie viele sich da wohl melden? Ein großer Gewinn für uns alle, denke ich, ist so persönlicher Kontakt zu Missionaren und Leute, die das tun. Zum Beispiel unser Bruder aus Westkenia, der da erzählt hat, wie er für $1 den ganzen Tag arbeitet, damit er überlebt. Weiß nicht so? Ich glaube schon. Hat er erzählt. Oder vielleicht etwas weniger herausfordernd. Der gute Freund, der in der ganzen Welt medizinische Einsätze geleitet hat. Und der berichtet, in mehr als 100 Ländern hätte er Magen-Darm-Probleme gehabt. Rekord. Ja, bleibt halt nicht aus. Ja. Den Herrn nachahmen bedeutet Opfer bringen. Und dann Vers 6. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost. Der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Also Paulus und Timotheus sind zuversichtlich, dass das alles nicht umsonst ist. Dass das Vorbildfunktion hat und dass das, was sie da empfangen haben an Gnade und Trost und Kräftigung, dass sie das auch weitergeben können und dass auch andere davon profitieren. Der Trost steht bereit für den, der ihn braucht, wenn ihr Korinther mitleidet. Also ihr habt da eine unendliche Kreditzusage, ihr müsst das nur abrufen. Sonst profitiert ihr davon nicht. Vers 7. Unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wir ihr, der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Also wir vertrauen schon darauf, dass ihr bereit seid zu helfen und leidensbereit zu sein. Und die Probleme, die ihr euch dadurch einhandelt, die werden nicht, niemals, auf gar keinen Fall größer sein als der Trost Gottes. Warum schreiben die das? Naja, es gibt wahrscheinlich einen ziemlich aktuellen Grund, den die Korinther noch nicht wissen. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Vers 8, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Also die beiden waren am Boden zerstört, ja. Am Leben verzweifelt, das heißt deprimiert, ja. Und ohne irdische Hoffnung. Ja. Dann dieser etwas seltsame Satz, wir selbst aber hatten in uns schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also sie haben schon aufgegeben, darauf zu hoffen, dass sie sich selbst da nochmal irgendwie retten können, den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Ihre Hoffnung auf sich selbst war schon weg. Sie rechnet mit ihrem Tod, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Hoffnung nur noch auf Gott gesetzt. Und siehe da, sie leben. Vers 10. Und er hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet. Und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten wird. Also sie haben inzwischen die Erfahrung gemacht, dass Gott treu ist, dass Gott sie erhält und das führt bei ihnen zu Zuversicht. Er half uns und wir gehen davon aus, dass er das auch weitermacht. Er hat alles in der Hand und wir fühlen uns weiterhin geborgen. Natürlich kann es sein, dass wir dabei sterben, aber das ist nicht schlimm. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das Leben ist zwar von Leid geprägt, doch haben bei Christen nicht Leid, Sterben und Tod das letzte Wort, sondern Auferstehung und Leben. Das stellen die Missionare den Lesern vor Augen. Und aufgrund dieses Trostes können auch die Adressaten Leid ertragen. Wenn sie nur wollen. Wenn sie es wagen mit Gott. Aber was sie zumindest tun sollen, ist danken. Vers 11. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt wird. Durch viele für uns. Gott hat uns errettet. Wir danken dafür und wir würden uns freuen, wenn ihr das auch tut. Das wär nett. Also Paulus schreibt als Beauftragter Gottes, zusammen mit Timotheus und grüßt kurz und knapp und schreibt dann über den Trost von Gott, den er dann weitergeben kann, um andere zu stärken. Paulus und Timotheus sind schrecklichen Gefahren ausgesetzt und geben diese Erfahrung mit der Treue Gottes gern weiter. Gott rettet und tröstet. Und ihm gebührt der Dank dafür. Jesus, der sich für uns opferte und wieder auferstand, der rettet und tröstet seine Diener. Sie können sich dann auch untereinander trösten und stärken. Wenn du noch kein Christ bist, was könnt ihr dir das sagen? Wir haben gelesen, Gott ist der Gott allen Trostes und aller Erbarmungen. Er handelt wie eine Mutter, die ihr Kind tröstet. Möchtest du auch in dieses Vertrauensverhältnis eintreten? Sag uns Bescheid und beteilige dich doch gleich an der Predigtnachbesprechung. Und wenn du schon Christ bist. Paulus und Timotheus hatten es echt schwer. Warum wohl? Und geht es dir besser? Warum ist das so? Und ist es nicht so, dass wir alle Trost brauchen? Und was tröstet dich? Bist du mit dem Herzen dabei? Was lässt dich denn jubeln? Was macht dich froh? Was gibt dir Kraft? Das Wort, um das es heute ging, war Paregoria oder so ähnlich. Trost, Zuspruch, Ermahnung, Ermutigung. Möchtest du das haben? Und von wem? Trost, Zuspruch, Ermahnung und Ermutigung. Möchtest du das geben? Amen. Und das war erst der Anfang des 2. Korintherbriefs. Was kommt als nächstes? Welches Thema? Welcher Bericht? Bleib dran. Lies mit. Unser Herr Jesus Christus, der uns am Kreuz freikaufte von den Folgen unserer Sünden, segne uns alle. Amen.